Offenbarung 21, Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wir stehen hier mitten in dem Abschnitt, diesem ganz besonderen Abschnitt, der von der Ewigkeit handelt. Er hatte damit begonnen, dass es heißt, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, Vers 1, also eine ganz neue Schöpfung. Und dann wurde beschrieben, einmal die heilige Stadt, die auch die Braut ist, die Versammlung, und sie bildet dann diese Hütte Gottes bei den Menschen, die auf der neuen Erde leben. Und jetzt lesen wir ab Vers 4, streng genommen, von den Segnungen dieser Menschen auf der neuen Erde. Das heißt natürlich nicht, dass diejenigen, die die Hütte bilden, diese Segnungen nicht genießen werden. Aber streng genommen, von der Auslegung her, geht es erst einmal um diese Menschen. Und das Erste, was wir lesen, ist, ihr werdet jede Träne von ihren Augen abwischen. Das heißt natürlich nicht, dass es in der Ewigkeit bei den Gläubigen noch Tränen oder Trauer geben wird. Ich verstehe es so, dass die Tränen die Erinnerung an vergangenes Leid darstellen. Und selbst diese Tränen werden abgewischt. Das heißt, Gott nimmt selbst das weg, was in der Erinnerung dieser Gläubigen bitter vielleicht war oder schmerzhaft gewesen ist. Und dann heißt es weiter, und der Tod wird nicht mehr sein. Übrigens auch hier wieder ein Hinweis, es ist nicht die Zeit des tausendjährigen Reiches. Psalm 101, Vers 8, da steht, dass die Gottlosen vertilgt werden. Und in Jesaja 65 steht, dass der Jüngling als Hundertjähriger sterben wird und der Sünder als Hundertjähriger verflucht wird. Das heißt, es gibt den Tod noch im tausendjährigen Reich, aber jetzt nicht mehr. Nicht mehr in der Ewigkeit. Der Tod, man könnte sagen, alle diese Folgen der Sünde sind dann weggenommen. Und es heißt auch keine Trauer mehr, kein Geschrei. Das, was einhergeht mit diesen Folgen der Sünde, mit dem Tod, mit der Trennung, das wird weggenommen werden. Kein Schmerz. Ein Wort, das eine große Palette von Bedeutungen beinhaltet. Alles, was mit Mühe und Not und Sorgen zu tun hat, Schmerzen, alles das wird vollkommen weggenommen sein. Denn das Erste ist vergangen. Wir merken hier, dass eigentlich gar nicht so sehr beschrieben wird, wie es sein wird auf dieser neuen Erde oder in der Ewigkeit. Vermutlich deshalb, weil unsere Sprache und unser Auffassungsvermögen dafür nicht reicht. Es werden Zustände sein, die uns jetzt nicht beschrieben werden können. Und um uns verständlich zu machen, wie groß das Glück sein wird in der Ewigkeit, zeigt Gott uns all diese Dinge, die heute das Leben schwer und manchmal bitter machen, die es dann eben nicht mehr geben wird. Und der auf dem Thron saß, Vers 5, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist jetzt eine Frage, die ist nicht ganz einfach. Wer ist gemeint hier genau, der auf dem Thron saß? Man könnte daran denken, dass ja in Kapitel 20 der große weiße Thron beschrieben wurde. Und da war es der Herr Jesus, der als Richter auf diesem Thron saß. Aber es spricht doch auch einiges dafür, dass hier gemeint ist, dass Gott selbst derjenige, also Gott als solcher, und damit meine ich den dreieinen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass er hier gemeint ist, wenn es heißt, und der auf dem Thron saß. Wir werden das gleich sehen. Erst einmal zu dem, was er ausspricht, siehe, ich mache alles neu. So ein kurzer Satz, aber so ein gewaltiger Bedeutungsumfang. Siehe, ich mache alles neu. Das schließt eben ein, dass alle diese traurigen und düsteren Dinge, von denen wir gesprochen haben, nicht mehr da sein werden. Und dass diese neue Schöpfung dann wirklich allumfassend eingeführt worden sein wird für die Gläubigen. Ich sage allumfassend, weil wir in einem Sinn ja heute schon zu der neuen Schöpfung gehören. 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus Jesus ist, da ist eine neue Schöpfung. Ja, Neues ist geworden. Als Gläubiger nehmen wir im Glauben diese neue Schöpfung schon vorweg. In dem Sinn, dass wir jetzt schon Christus kennen, der das Zentrum dieser Schöpfung bilden wird. In dem Sinn, dass wir jetzt schon mit ihm verbunden sind. In dem Sinn, dass wir jetzt schon vor Augen haben, ja, die Herrlichkeit Gottes, das ist das Größte, das höchste Ziel. Und insofern gehören wir moralisch jetzt schon zu dieser neuen Schöpfung dazu, auch wenn wir mit unserem Körper und unserem Leben noch hier an der ersten Schöpfung teilnehmen natürlich. Aber dann ist der Prozess sozusagen abgeschlossen. Dann ist nichts mehr da
von der alten Schöpfung und dann gilt, siehe, ich mache alles neu. Und jetzt könnte man denken, das ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Das kann doch gar nicht sein, dass einmal eine solch glänzende Zeit kommen wird, wo es gar nichts Negatives mehr geben wird, wo alles zur Ehre Gottes ist und zur Freude der Menschen, die daran teilhaben. Und deshalb heißt es, und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Also Johannes soll schreiben, er soll es schriftlich fixieren, um zu sagen, das steht. Diese Worte, die gerade ausgesprochen worden sind, haben Bestand, sie haben Gültigkeit. Und es heißt auch, dass sie gewiss sind und wahrhaftig, also voller Wahrheitsgehalt, so vielen Menschen auch daran zweifeln, an dieser ganzen Lehre über die zukünftigen Dinge, an dem, was Gott einmal bringen wird. Gott sagt, nein, das steht. Die Worte sind sicher, sie sind gewiss und sie sind wahrhaftig. Vers 6 sagt, und er spricht zu mir, es ist geschickt. Jetzt wird der Satz noch kürzer. Sozusagen ein Wort im Griechischen, in der Perfektform. Und das erinnert uns an ein anderes, ähnliches Wort, das auch in der Perfektform ausgesprochen wurde. Das bedeutet ja, es ist etwas geschehen, das bleibende Auswirkungen hat. Und ich denke da an das Wort des Herrn Jesus am Kreuz, als er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Jede Prophezeiung erfüllt, das Heil der Menschen möglich gemacht, derer, die an ihn glauben, und Gott, das ist vielleicht das Wichtigste, geehrt und verherrlicht. Am Kreuz offenbart, am Kreuz wurde gezeigt, wer Gott wirklich ist. Und weil er Jesus das getan hat, weil er dieses Werk am Kreuz vollbracht hat, ja, das ist doch das Fundament. Das ist die Grundlage für diese glänzende Ewigkeit, die vor uns liegt. Weil der Herr Jesus am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Deshalb wird einmal das eintreffen, was in diesem Abschnitt steht. Es ist geschehen. Man könnte auch sagen, es ist geworden. Es ist Wirklichkeit geworden. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Sehr interessant, dieser Ausdruck Alpha und Omega, natürlich die erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und wir denken daran, dass Gott sich offenbart hat, dass Gott eine vollständige Mitteilung gegeben hat. Er hat das getan in dem Herrn Jesus. Und interessanterweise wird dieser Ausdruck, beide Ausdrücke, Alpha und Omega, und auch, wie es dann weiter heißt, der Anfang und das Ende, werden auch angewandt auf den Herrn Jesus selbst. In Kapitel 22, Vers 13, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Das heißt, gerade vorher in Vers 12, siehe, ich komme bald. Da ist es eindeutig der Herr Jesus, aber er ist eben Gott. Und insofern trifft die Bezeichnung auch auf ihn zu. Also Gott hat sich offenbart, er ist der Anfang und das Ende, er war vor allem da, er ist nach allem da. Er wusste auch das Ende von Anfang an, Jesaja 46, Vers 10, kann man das nachlesen, der Anfang und das Ende. Und damit endet die eigentliche Beschreibung der Ewigkeit in der Mitte von Vers 6. Was wir gesehen haben, es wird keine Völker mehr geben, es wird nur noch Menschen geben auf der Erde, eigentlich nur noch zwei Gruppen, die Menschen auf der neuen Erde. Und die zweite Gruppe, das ist die Versammlung, das ist diese Hütte Gottes bei den Menschen, die gleichzeitig auch die Stadt und die Braut ist. Und da wird dieses ewige Glück genossen werden. Es ist besiegelt worden, bestätigt worden, das ist sicher, das wird eintreffen, wir können darauf bauen. Und jetzt folgen in dem Rest dieses Abschnitts, also zweite Hälfte von Vers 6 und dann in den Versen 7 und 8, folgen zwei Versprechungen, Verheißungen und eine Warnung. Und man könnte diese beiden Verheißungen und die Warnung als Kommentar betrachten. Im Blick auf das oder im Licht dessen, was Gott jetzt vorgestellt hat, was in der Ewigkeit sein wird, wie die Ewigkeit sein wird, und im Blick darauf, dass ewig eben bedeutet, ohne Ende. Ja, im Blick darauf spricht er jetzt diese beiden Zusagen aus und dann diese Warnung. Das wollen wir uns kurz noch ansehen. Das heißt, in Vers 6b. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Natürlich bedeutet das nicht, dass es in der Ewigkeit doch Durst gibt. Was gemeint ist, ist, dass die Belehrung über die Ewigkeit eine Auswirkung hat heute. Und es soll ja immer so sein bei der Prophetie. Dafür studieren wir Prophetie, weil das uns formen soll heute. Und die erste Gruppe, die Gott jetzt anspricht, das sind die Ungläubigen, aber diejenigen, die als Dürstende bezeichnet werden. Das heißt, wo der Geist Gottes eine Sehnsucht im Herzen geweckt hat, ja in Kontakt, in Gemeinschaft zu sein mit Gott. Im Grunde genommen hat jeder Mensch diese Sehnsucht, aber oft ist sie vergraben und verschüttet. Und wir haben so viele Ablenkungen heute, dass diese Stimme, dass dieser Durst sozusagen verdrängt wird. Aber es gibt doch Gelegenheiten, wo der Geist Gottes das wachruft, wo einem das bewusst wird. Und das sind diese Dürstenden hier. Und Gott sagt, schau mal, ich habe jetzt von der Ewigkeit gesprochen und jetzt spreche ich noch einmal diese Einladung aus, dieses Evangelium. Komm doch, die Quelle ist da. Ich will dich direkt zur Quelle führen, du sollst das Wasser bekommen, dieses ewige Leben und das Beste daran, umsonst. Leider ist das auch der Stein des Anstoßes für viele, die sagen, das ist zu einfach. Ich will bezahlen, ich bin besser, ich brauche nicht die Gnade, aber wenn man es annimmt, merkt man, das ist gerade das Schöne am Evangelium. Es wird angeboten, umsonst. Zweitens heißt es dann in Vers 7, wer überwindet, wird dieses erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Es spricht er sozusagen die zweite Gruppe an, das sind die Gläubigen. Natürlich brauchen die auch in der Ewigkeit nichts mehr überwinden. Da gibt es keine Probleme mehr und Schwierigkeiten und Angriffe. Aber wie gesagt, es geht ja darum, die Dinge in die Zeit zu holen, eine Schlussfolgerung zu ziehen aus der Beschreibung der Ewigkeit für heute. Und diese Schlussfolgerung heißt, halt durch. Es gibt eine Belohnung. Diejenigen, die überwinden und die Verbform bedeutet so viel wie, also das, was hier genannt wird, Evapropos hier heißt, wer überwindet. Da könnte man übersetzen, die Überwindenden oder Siegenden. Also die, die fortwährend in dem Prozess in diese Schwierigkeiten zu überwinden, ja, die will Gott ermutigen. Und er sagt, schau mal, im Moment ist das vielleicht schwer, aber wir haben doch gerade über die Ewigkeit gesprochen. Und wenn du die Ewigkeit vor Augen hast, dann wird dich das ermutigen und dir helfen zu überwinden. Denk an diesen Segen, der folgt, ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Ja, und dann folgt in Vers 8 die Warnung. Eine äußerst ernste Warnung, eben auch ausgesprochen im Blick auf die Ewigkeit. Und diese Warnung bezieht sich auf solche, die das Evangelium ablehnen. Und da werden jetzt, ich meine, es sind 8 Gruppen aufgezählt, die jeweils Kennzeichen haben, die zeigen, sie haben das Evangelium nicht angenommen. Sie wollen ohne Gott leben, sie wollen sozusagen auf ihrem sündigen Weg bleiben und weitermachen. Es heißt in Vers 8, die Feigen aber. Die Feigen, das sind solche, die Angst haben vor den Folgen. Sie haben das Evangelium nicht angenommen, vielleicht weil die Kollegen oder die Eltern oder sonst jemand, die Familie, schief geguckt hätte. Es hätte vielleicht sogar Leiden mit sich gebracht. Und aus Angst davor hat man das Evangelium abgelehnt. Die Ungläubigen, die kein Vertrauen beschenkt haben, dann heißt es die mit Gräueln befleckten. Also solche, die sich haben hinreißen lassen zu Taten, die für Gott einfach abscheulich sind. Das ist ja ein Ausdruck, der öfter mal auftaucht in der Bibel. Und dann heißt es weiter, und Mörder. Solche, die nicht zurückschrecken davor, das zu nehmen, was nur Gott gehört, nämlich das Leben eines Menschen. Schon zur Zeit Noahs hatte Gott gesagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Das war das Gericht auf der Erde. Aber wir werden sehen, für die Mörder und die anderen Gruppen, die hier genannt werden, da wird sogar ein ewiges Gericht folgen, wenn sie das Evangelium nicht angenommen haben. Und dann heißt es weiter, und den Hurern. Damit meint Gott alle die, die Sexualität ausleben, eben außerhalb der Ehe. Etwas, was heute in unserer westlichen Gesellschaft zum Normalfall geworden ist, aber Gottes Meinung dazu steht immer noch fest. Ja, und den Zauberern.
Da kommen wir jetzt zu dem Thema Okkultismus. Und der Okkultismus dringt immer mehr auch in Europa, auch in Deutschland ein. In die Literatur, sogar in Kinderbücher, in Videos, in Videospiele und in vielen anderen Bereichen setzt sich der Okkultismus durch. Und Gott sagt, das gehört auch zu diesen Dingen, die er verabscheut. Und den Götzendiener. Das sind solche, die sich ein falsches Bild von Gott machen oder wie einfach etwas an die Stelle Gottes setzen und das verehren und dafür leben. Und dann heißt es schließlich, und allen Lügner. Das sind die, die durch Lüge gekennzeichnet sind. Und ich denke, dazu gehört auch, dass sie die Lüge geglaubt haben, statt die Wahrheit zu glauben, nämlich das Evangelium. Es wird so beschrieben in 2. Thessalonicher 2, da heißt es, ich glaube in Vers 10, dass sie nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben. Ja, das sind diese Gruppen, die hier beschrieben werden. Und jetzt heißt es, das ist Gottes Urteil über sie. Ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, welches der zweite Tod ist. Der See spricht davon, dass es eine begrenzte Umgebung ist, aus der man nicht entrinnen kann. Wenn es heißt, dass dieser See mit Feuer und Schwefel brennt, dann deutet das sehr deutlich, sehr plastisch an, dass es ein Ort der Qual sein wird. Und dann heißt es, welches der zweite Tod ist, und das spricht von Trennung, nämlich von der ewigen Trennung von Gott. Und es ist schon interessant, dass das hier so erwähnt wird, gerade in diesem Abschnitt, wo es um die Ewigkeit geht. Dieses Leiden, diese Qual in dem Feuersee ist genauso ewig wie die Glückseligkeit, die vorher beschrieben wird für die Gläubigen. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein. Wir haben eine kleine Videoserie dazu gemacht. Thema ewige Verdammnis. Auch ein Video gegen die falsche Lehre der Vernichtung und ein Video gegen den Universalismus oder die Allversöhnung. Alles Dinge oder Lehren, man kann sagen Irrlehren, die in Frage stellen, was das Evangelium lehrt, nämlich, dass es ein Entweder-Oder gibt. Entweder ewiges Glück oder ewige Qual. Ich muss sagen, das ist ein beeindruckender Abschnitt. Wir haben nur so ein paar Facetten versucht zu zeigen, aber wie gewaltig ist das Thema, die Ewigkeit. Es wird sich nie mehr etwas ändern. Alles wird in einen Zustand gebracht sein, in dem es für immer bleibt. Und Christus wird das Zentrum sein. Ja, Gott wird alles in allem sein. Es wird endlich so sein, dass alles und für immer zur Ehre Gottes sein wird.